Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Ladies and Gentlemen, endlich ist es wieder soweit. Das Wochenende steht vor der Tür, auch ohne Brückentag, mal ganz angenehm. Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Das heißt, wir sind bereit fürs Wochenende. Falls ihr den Podcast aber auch später hört, ist ja auch egal, weil irgendwann wird ein Freitag kommen und ihr könnt auch diesen Podcast egal wo und egal wann hören. Ist es nicht toll? Das ist ja, also, how international we are. Das ist perfekt. Bevor ich aber zu meinem heutigen ganz sensationellen Gast komme, ruhig nochmal ein Shoutout zu meinem Partner-Podcast Bärenstark, denn der gute Sam hat mich zu meiner Jubiläumssendung zum 2-Jährigen interviewt und viele haben mich gefragt, wer ist denn dieser Sam? Kann ich euch sagen, er ist 50% eines sehr unterhaltsamen Podcast-Formates, denn zusammen mit seinem Kumpel Frodo präsentiert er alles Aktuelle, ungefiltert und jeden Donnerstag. Hört gerne mal rein und ihr dürft natürlich gerne abonnieren. Apropos abonnieren, ich denke, ihr werdet alle etwas abonnieren, was ich euch gleich vorstelle. Kommen wir mal zu meinem heutigen Gast, denn uns verbindet eine große Leidenschaft für Biografien und Interviews. Vielleicht auch mehr, denn als Moderator der Web-Talk-Show präsentiert er jeden Tag spannende und unterhaltsame Interviews mit VIPs und das schon seit vielen, vielen Jahren. Fast mehr als 43.000 ZuhörerInnen geben ihm recht und er kann, ich hoffe, mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Hinzu kommt, dass er am 10.06., also nächste Woche, also ganz bald, im Ballhaus Wedding einen Udo Jürgens Unerhört und mehr Liederabend veranstaltet. Es ist also mehr als Zeit für 10 einzigartige Mats-Abfragen. Ich begrüße meinen lieben Kollegen Nico Gutjahr.
Herzlich willkommen. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Lieben Dank.
Na, absolut, absolut gerne. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und bevor wir in die Fragen eingehen, weil du hast hier 5 Fragen ausgedacht. Ich habe schon mal geguckt, sehr tolle Fragen. Ich glaube, es wird heute sehr tiefgründig. Das finde ich irgendwie auch ganz gut. Und ich habe meine Fragen auch ganz, ich bin mal gespannt, was du sagst. Du kannst mir hinterher verraten, ob es mir überhaupt gelungen ist, die einzigartige Fragen zu stellen. Aber das, ich stelle zwar meine Gäste immer gerne vor, weil ich das ungern abgebe. Dennoch habe ich irgendetwas vergessen, wo du sagst, na, das wäre noch gut, wenn das die ZuhörerInnen wüssten von mir.
Ich habe nur gedacht, also bei mir ist natürlich, auf YouTube sind es vor allem Zusehende, ne? Da wird ja geguckt. Und ansonsten mache ich natürlich immer liebend gern Werbung für das schönste Bundesland der Welt, in dem ich geboren wurde, Mecklenburg-Vorpommern. Oder wie wir auch manchmal sagen, Materialand, je nach Single-Auskopplung.
Wo kommst du denn daher? Ich komme nämlich aus Waren an der Müritz. Ich bin auch aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ach, sehr lustig,
Waren an der Müritz. Das wusste ich gar nicht, dass du aus Mecklenburg-Vorpommern kommst.
Das wollte ich auch nicht. Ich komme natürlich aus Neubrandenburg. Und so schnell endet ein schönes. Oh, yeah. Und in Waren war ich auf der Berufsschule.
Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist ja lustig. Und Materia kommt aus Rostock, ne? Genau, oder?
Genau, ja, keiner ist perfekt. Ja.
Ja, keiner ist perfekt. Naja, ich glaube, okay.
In Mecklenburg-Vorpommern sind sich alle einig, Rostock ist schon eine sehr gute Landeshauptstadt.
Ja, voll. Ja. Voll, genau. Das ist auch das, was jeder kennt. Aber siehst du, guck mal, so hat man denn schon Gemeinsamkeiten. Also eint uns nicht nur die Leidenschaft für Interviews und für andere Geschichten, so die uns Menschen erzählen. Und ich glaube, wir haben auch nichts dagegen. Da ähneln wir uns, glaube ich, auch. So auch ein kleines Rampenlicht selbst stört uns ja auch nicht. Ne? Von daher werden wir hoffentlich noch viel über deine zukünftigen Projekte und über vergangene Projekte und alle Projekte, glaube ich, auch sprechen. Und ich lade dich ein, bitte verliere dich in Details, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Und wir haben gerade schon kurz offline gesprochen. Interessant, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Von daher habe ich schon gesagt, ich glaube, ich kann mich zurücklehnen und sagen, Knopf an, und es wird trotzdem eine super unterhaltsame Sendung. Aber ich übernehme heute mal den Job und lese einfach nur die Fragen vor. Der Rest kommt dann von dir.
Gerne.
Freue mich drauf. Legen wir mal los mit deiner ersten Frage. Ich finde sie, ja, also schauen wir mal, was uns da erwartet. Was war denn aus deiner Erinnerung raus so der schlimmste Moment deiner Schulzeit, der damals ganz krass war, aber aus heutiger Sicht total egal?
Oh. Oh, ich sag's dir, wenn ich da heute dran zurückdenke, was ich damals empfunden habe, das war wirklich, ich habe gedacht, das war's jetzt ist Ende im Gelände. Ich habe in meinem Mathe-Abitur, in meinem Probe-Abi habe ich 9 Punkte geschrieben. Das war mit Abstand die beste Mathe-Note, die ich irgendwie in den Jahren davor geholt habe. Und dann war es soweit. Dann war es soweit. Die Mathe, das Abi lag vor mir und ich gucke so drauf und denke, ich weiß gar nichts. Wirklich. Mathe, kein Scheiß, ich wusste gar nichts. Und dann fiel mir aber ein, hey, es gibt ja immer noch Punkte für Herleitung und den ganzen Kladderadatsch. Und dann, ich weiß nicht, ob du Abitur gemacht hast, aber auf jeden Fall war es bei uns so, dass da war so eine lange Schlange und musstest dich einreihen und dann musstest du irgendwann zur stellvertretenden Schuldirektorin, Frau Schneegers, die dann die Note gesagt hat. Die Noten und ob du in die Nachprüfung musst oder ob du so durch bist. Und alle haben natürlich so, oh yeah, ich komme bestimmt so durch, das wird so gut, nur noch feiern. Und der vor mir aus dem Raum rauskam, der sah aus, als wäre er gerade erschossen worden. Und ich gucke ihn so an, denke so, oh Gott, hoffentlich passiert mir das auch nicht. Ich gehe auch mit einem sehr traurigen Gesicht in diesen Raum. Und dann sagt sie, ach Nico, warum gucken Sie denn so? Guckt auf die Noten. Ach ja, ich sehe schon. Ja, und dann sagte sie, die anderen beiden Fächer waren auch scheiße. Und dann sagte sie, ja, Mathe, 0 Punkte.
Oh nein.
Und 0 Punkte heißt, frei übersetzt, Abi durchgefallen.
Auch in Neubrandenburg.
Ja. Vor allem in Neubrandenburg. Und dann sagte sie, du musst zur Nachprüfung. Und dann habe ich gesagt, hä, Moment, wieso, hä? Bin ich durchgefallen? Sie so, interessante Frage, aber nein, du kannst mit der Nachprüfung noch retten. Du musst 4 Punkte holen und dann kriegst du dein Abitur. Und sogar gar kein schlechtes. Also wenn ich die 4 Punkte holen würde, hätte ich ein Abi von 3,3. Da denke ich mir, das sind die Möglichkeiten, da wäre ein Abi von 3,3 oder durchgefallen. Naja, auf jeden Fall war dann die Nachprüfung Gott sei Dank nicht in Mathe. Ich dachte, sie sagt jetzt, und Glückwunsch, du darfst nochmal an dein Fach ran. Ich durfte in Sozialkunde ran.
Ach, ich dachte, man muss in Mathe. Ach so, ich wäre davon ausgegangen, ne? Dass es Mathe sein muss.
Ah, nee, ich habe also mega Glück gehabt. Und vor allem in Sozialkunde war ich eigentlich ganz gut. Und dann habe ich da performt wie sonst was. Und ich sehe so nach und nach das Gesicht meines Sozialkundelehrers und der immer enttäuschter. Und guckt nur noch runter und ich denke, was hat er denn? Machen wir es kurz. Er sagte am Ende, fragte er mich noch irgendwas, das habe ich gut beantwortet. Er sagte, ja, ich wollte nur meinen Kolleginnen hier beweisen, dass du nicht totaler Vollidiot in Sozialkunde bist.
Oh no.
Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe 6 Punkte erhalten. Das heißt, ich habe mein Abi auch bekommen. Die eine von den anderen LehrerInnen kam auch gleich auf mich zugeschossen. Sie müssen unbedingt studieren. Irgendwen muss ich überzeugt haben mit dem ganzen Debakel. Aber damals habe ich halt wirklich gedacht, scheiße, Mathe, 0 Punkte. Das ist das Ende. Und in der Medienwelt musste ich, lass mich kurz durchzählen, wie oft ich mein Abitur vorzeigen musste, 0 Mal. Das ist natürlich auch Glück, weil es Medienwelt ist, woanders ist das anders. Aber was ich euch mit dieser wirklich viel zu langen Geschichte sagen möchte, ist, Noten sind bedingt wichtig. Also was man sowieso in der Schulzeit als wichtig empfindet, ist 10, 15, 20 Jahre später sehr unterhaltsam. Aber wenn ihr denkt, scheiße, mit der Note komme ich nie weiter, vergesst es. Ihr seid immer wichtiger als eure Noten. Das habe ich daraus gelernt.
Und auch Abschlüsse. Also ich habe letztens auch mit jemandem in diesem Podcast-Format darüber gesprochen. Ich habe meine letzten beiden Jobs bekommen, ohne eine Bewerbung zu schreiben, weil sich das so ergeben hat und weil die Berufserfahrung gezählt hat und weil, glaube ich, so die Personality, glaube ich, im Vordergrund steht, stand. Hoffentlich, nicht, dass ihr das bereut. Nein, aber ich glaube, das ist also, ich glaube, wenn mich jetzt einer fragen würde, kannst du mal schnell eine Bewerbung schreiben und die Abschlüsse zusammensuchen? Ich glaube, ich wäre erstmal total überfordert, genau. Ich habe so eine ähnliche Abiturgeschichte, die ist, ich hatte einen Physiklehrer, ich glaube, wir mochten uns beide nicht so sehr. Der war sehr jung und beliebt und das fand ich ein bisschen komisch. Und ich habe Kunstabitur geschrieben und dann, ich glaube, ich durfte wählen zwischen Frida Kahlo und Selbstbildnis und habe ich irgendwie das zweite Projekt genommen und habe irgendwie in unterschiedlichen Sachen irgendwie so Selbstbildnisse genommen. Und dann bin ich weiß gar nicht mehr, also irgendwann in der Stunde auf Toilette gegangen und oder in der Pause. Ich habe aber nicht gecheckt, dass es eine Pause ist. Ich habe einen riesen Anschluss bekommen, warum ich während des Abiturs in der Pause auf Toilette gehen, das ist doch verboten. Und dann gesagt, ich male mich da hinten, was soll ich abgucken und so. Und dann, ja, aber es geht da, weil ich so, ich male, also ich kann nichts abgucken, ich kann nichts, so, der hat geil. Das nicht so leicht gemacht. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich habe den dann irgendwann stehen gelassen. Ja, aber Abitur, das ist total egal, das stimmt. Aber wie lange hat es denn gedauert, um zu wissen, das ist total egal, bis du wahrscheinlich Fuß gefasst hast in der Medienwelt, oder? Weil das interessiert ja wirklich keinen. Ist vielleicht noch ein bisschen schade, also...
Ja. Gut,
aber du kannst jetzt auch nicht alle im Vorfeld so sagen, okay, lass Noten egal sein, aber Ich verstehe, was du meinst. Das ist ja Gott sei Dank ganz anders gekommen und Gott sei Dank hast du es nicht gebraucht. Vielleicht ist dadurch kein. Also hattest du damals denn einen Traumjob, wo du gesagt hast, schade, hätte ich mich angestrengt, hätte ich das machen können oder
bist du da gelandet? Ich habe immer mal überlegt, Psychologie oder sowas zu studieren, aber tatsächlich kostet das Geld und nicht nur wenig. Und ich habe dann mir einfach einen Beruf ausgesucht, in dem ich sowieso psychologisch agieren kann, genauso wie du.
Und ob und wie fühlst du dich dabei? Das ist natürlich, also ja, sehr, sehr spannend. Du hast es ja schon gesagt, ich habe es auch in dem Intro schon erwähnt, du bist natürlich sehr kreativ unterwegs. Vor allem triffst du dich mit ganz vielen kreativen Leuten, bist es aber auch natürlich selbst. Guck mal, was für eine Überleitung in die zweite Frage. Ist Freizeit für dich? Und als ich das gelesen habe, habe ich das für mich auch quasi beantworten wollen. Also man macht sich auch immer automatisch selbst Gedanken, was man selbst sagt. Ist Freizeit für dich wirklich Freizeit oder kreative Zeit?
Bei mir unterteilt sich das so ein bisschen. Also ich habe tatsächlich wahnsinnig viele Ideen. Und wenn ich mich mit Menschen treffe und ich treffe mich mit vielen Menschen, dann expandiert das so ein bisschen. Und ich hatte aber auch letztes Jahr tatsächlich die Situation, dass sich diese kreative Wolke, dieser Nebel einfach nicht gelegt hat. Das heißt, es wurde quasi immer wieder neu befeuert. Und dann musste ich mal tatsächlich irgendwie für 10 Wochen so ein bisschen die Bremse ziehen und wirklich ganz viel bei mir sein und gucken, dass ich das alles mal setzt und damit auch so sexy Themen wie Versicherung auch mal wieder Luft bekommen, weil so schön kreativ sein ist, man muss auch andere Sachen manchmal bedenken und das geht dann verloren. Mhm. Und das habe ich aber für mich sehr gut lernen können, an der Stelle einfach auch immer darauf zu achten, dass ich nicht zu viel auf einmal mache und deswegen gucke ich ganz genau, wann mache ich was. Und ich schreibe zum Beispiel auch sehr viel, auch Serien und Filme und bin da gerade mit Produktionsfirmen in Kontakt, aber ich gucke da immer ganz genau, wann habe ich die entsprechende Lust und auch die kreative Luft im Kopf, Luft im Kopf, damit das irgendwie machbar ist. Und deswegen unterteile ich das ganz gut. Also es gibt, ich treffe mich fast jeden Tag mit Menschen. So, und in den Vormittagsstunden arbeite ich aber kreativ. Und manchmal, wenn es dich packt, geht es dann auch länger. Aber für gewöhnlich versuche ich das wirklich so zu unterteilen, weil mir ist persönlich ganz wichtig und ich freue mich, wenn das bei allen anderen auch so ist, dass man vor allem glücklich ist und Freizeit hat und ein bisschen arbeitet. Und nicht irgendwie ganz viel arbeitet, ein bisschen Freizeit und manchmal vielleicht noch kreativ ist. Deswegen ist Freizeit bei mir wirklich Freizeit. Und kreative Zeit ist dann nochmal was anderes. Und bei dir?
Ja, bei dir nicht so schnell. Ich habe wirklich noch eine ganz schöne Frage, weil ich habe natürlich auch gedacht, wie ist es bei mir? Kreative Zeit, ja, aber das Kreative im Kopf, also wenn jetzt so diese kreative Wolke, du hast es gerade so benannt, auch wirklich gar nicht aufhört und sich nicht auflöst. Und du hast von einer Pause gesprochen. Ich würde erst mal fragen, was ist das denn für eine Pause? Weil ich kann meine kreativen Gedanken aber nicht abstellen, sodass ich sage, ich mache jetzt was. Also klar, man verschiebt es, aber wenn es irgendwie aufs Papier will, dann will es aufs Papier. Das heißt, wie steuerst du das denn? Also klar, wenn man sich die kreative Zeit einteilt, aber es hört ja manchmal nicht auf, wenn man irgendwie nachts wach wird und denkt sich irgendwie, oh, ich habe ein neues Format oder oh, das muss ich ändern oder so könnte man es machen. Das kommt ja zu den Zeiten, die man sich nicht aussucht oder terminiert.
Das stimmt. Ich habe das damals einfach der Reihe nach abgearbeitet. Und immer wenn etwas dann weg war, also es war quasi wie so ein riesiger Berg an guten Ideen. Und ich habe dann ein Blatt genommen, habe mir das angeguckt, habe es verarbeitet im Kopf und dann eben in die nächste Phase geworfen oder auch einfach weggelegt. Weil manche Ideen sind gut, aber in dem Moment nicht. Und manche können auch weg. Ist ja so. Und deswegen habe ich da quasi große Reinemache gemacht. Es sind noch mehr als genug sehr, sehr viele Ideen da. Aber das war wirklich sehr gesund, das einfach mal für mich auch zu ordnen. Und deswegen weiß ich auch, bei manchen Projekten ist so ein Auf Wiedersehen überhaupt nicht schlimm. Früher war ich auch immer so in dem Gedankengang, ey, das ist so geil, das müssen wir sofort machen und yay. Und das funktioniert leider gar nicht. Das ist, als ob du jetzt heute jemanden anrufen und sagst, hey, wollen wir gleich essen gehen? Das funktioniert halt in den seltensten Fällen. Und so ist das in den deutschen Medien halt ganz genauso. Und deswegen ist es relativ egal, ob du eine geile Idee an einem Freitag um 17.50 Uhr unbedingt noch abschickst oder die Woche drauf Mittwoch. Es ändert sich gar nichts. Und deswegen habe ich da für mich gelernt, ganz in Ruhe, dann, wenn es für mich passt, dann, wenn es rund ist. Und auch, wenn man es jemand sagt, ey, ich schick dir das, mit einem sehr, sehr erfolgreichen und sehr guten Filmregisseur und Produzenten bin ich in Kontakt wegen einer Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, die er liebt. Und er sagte, das ist doch keine Kurzgeschichte, das ist 90 Minuten. Schreib mir mal einen Pitch, wer das spielen soll, und dann leite ich alles in die Wege. Und er wartet nach wie vor. Ich habe ihm mal zwischendurch zwei Varianten geschickt, aber die Idee die Grundidee, der Bierdeckel-Pitch ist total geil und easy, aber dann wirklich was zu kreieren, was auf 90 Minuten die Spannung hochhält, das ist sehr challenging. Und wenn du ganz, ganz viele andere Sachen noch nebenbei machst, ne, eine Web-Talkshow oder die Web-Talkshow, den Udo-Jürgens-Abend noch und dies, das, dann warte ich jetzt ganz von alleine, bis quasi er, dieser Mensch, in meinem Kopf aufploppt und sagt, ey, heute ist der Tag. Und das Lustige ist, dass es letztens mit jemandem passiert, der ist aufgeploppt in meinem Kopf, hat gesagt, ey, jetzt ist der Tag. Dann habe ich ihn angeschrieben, dann trafen wir 2-3 Tage später und er sagte dann, es ist so lustig, dass du dich genau da gemeldet hast, weil es war der perfekte Zeitpunkt. Und deswegen vertraue ich da auf meinen Bauch und auf die Zeit und das Gefühl, wann ich was machen muss, absolut.
Das heißt, bist du ein Mensch, der eigentlich nie Langeweile leben kann? Oder brauchst du auch manchmal das als Kreativvulkan, um was entstehen zu lassen?
Eine gute Freundin von mir hat gesagt, pass auf, Nico, du bist quasi immer linke Spur. Immer linke Spur fast unterwegs. Aber auch du brauchst natürlich manchmal die Raststelle, die Tankstelle. Weil ich habe zu ihr gesagt, es gibt so 1, 2, 3 Handy-Apps, auf denen ich so rumhänge, immer mal wieder und da so lose die Gedanken schleifen lasse oder auch mal Schachspiele oder irgendwas anderes und denke so, das ist eigentlich auch manchmal Zeit, die man anders nutzen könnte. Und sie hat halt gesagt, wie jeder andere brauchst du das natürlich auch.
Ja, aber ja. Handyspiele sind keine Langeweile, ne? Also ich glaube, das hat man auch durch erst so bei Leuten, die auch viel im Kopf haben, auch verlernt. Das heißt ja, das ist ja eher ein unangenehmes Gefühl, ich mache gerade nichts und ich kann vielleicht gerade irgendwie nichts machen. Und dass man dann so, dann kommen ja die Themen, die einen beschäftigen oder auch manchmal neue Ideen. Also
es sind keine Spiele auf dem Handy.
Was? Geile oder keine?
Es sind keine Spiele. Es sind Apps, aber es sind keine Spiele.
Ach so. Ich dachte, ja, geil oder keine. Man weiß es ja nicht, aber irgendwas auf dem Handy, genau. Ja. Also, das heißt, wann hast du dich das letzte Mal gelangweilt? So richtig, du hast nichts zu tun gehabt? Vielleicht auch
nichts zu tun gehabt? Ja, ich mache tatsächlich, ich nehme an den Wochenenden immer nichts vor. Und das kann dann tatsächlich mal in Langeweile ausarten. Okay, ja. Ich muss das manchmal trainieren und manchmal zulassen und das ertrage ich manchmal und dann wieder gar nicht. Aber jetzt passiert ganz viel, dass Langeweile an Wochenenden auch nicht mehr der Fall sein wird, weil ich jetzt auch anfange, in Berlin aufzulegen. Yay!
Und das Wetter wird schön und man kann sich wieder treffen, deswegen entsteht ja auch so ein Liederabend wahrscheinlich auch. Das heißt, es kommt ganz viel, aus deinem Kopf, es kommt ganz viel aus deinen Ideen und wahrscheinlich kommen auch ganz andere, viele Leute auf dich zu. Jetzt mal hinzugehend auf deine dritte Frage, das ist vielleicht bezogen auf ganz viel, wenn Sachen passieren, nimmst du Dinge hin, wie sie sind? Was ist denn das für eine philosophische Frage? Jetzt können wir loslegen, genau.
Also auf gar keinen Fall. Ich finde das ganz fürchterlich.
Wir nehmen mal das Beispiel Bedingungen.
Zum einen das und vor allem, wir nehmen mal das Beispiel Restaurant. Ich weiß nicht, ob du das auch öfter mal gehört hast, dass einer zu dir gesagt hat, Mensch Matze, jetzt nimm das doch einfach so, wie das auf der Karte steht. Und meine Mutter kann ein Klagelied davon singen, weil seit ich 10 bin, nehme ich keine Sachen in Restaurants mehr so, wie sie auf der Karte stehen. Nicht aus Trotz, sondern einfach, ich will ja essen, was mir schmeckt. Und wenn da jetzt überall Champignons mit dabei sind und ich mag keine Champignons oder Zwiebeln, dann sagen damalige Menschen so, jetzt isst das doch einfach mit. Natürlich nicht. Und deswegen habe ich quasi immer eine Sonderbestellung. Und mittlerweile mache ich sogar so, ich gucke fast gar nicht mehr in die Karte. Ich sage nur noch, was ich haben will. Zum Beispiel eins der leckersten Essen überhaupt ist Tagliatelle mit Tomatensauce und Brokkoli. So, das findest du aber auf keiner Karte. Manchmal haben sie Brokkoli, aber das geben sie natürlich nicht, weil weiß ich nicht. Ich sage dann einfach, habt ihr Brokkoli? Ja, habt ihr Tomaten, Tagliatelle, super, nehme ich im Ganzen. Und aber auch selbst, wenn ich in die Karte gucke und da ist was, bei dem ich dann sage, ich hätte gern das oder das nicht. Also Servicepersonal aus Berlin kann sich immer ganz gut an mich erinnern.
Oh Gott, nimmt euch in Acht, genau. Das heißt also, wo kommt das her, dass du eigentlich wenig bereit bist oder keine Zeit hast für Kompromisse oder einfach nur das, was du halt auch, oder das kann ja zwei Seiten haben, ne? So wie du sagst, wieso soll ich das essen, wenn ich das nicht mag oder mir nicht schmeckt, ne? Also das hat ja dann auch einen Grund, wo ich dann auch sagen würde, hä, wieso zwingt ihr mich denn? Also nein, dann mache ich es halt irgendwie nicht oder halt eine Alternative zu suchen oder auch zu sagen, nein, ich mag keine Kompromisse, ich weiß genau, wer ich bin und was ich mag, ich möchte da auch einfach nicht abweichen. Kann man ja auch auf andere Sachen beziehen. Freundschaften, ja. Jobs, Arbeitsbedingungen.
Ja, aber ich bin da tatsächlich sehr, sehr direkt. Ich sage das dann Leuten auch mal sehr direkt. Und manche kommen damit zurecht und manche nicht. Aber tatsächlich fällt mir gerade ein, meine Mutter hat das eigentlich selber herbeigeführt. Und zwar, du weißt ja sicherlich bei dir nicht anders gewesen, bei allen anderen, die uns zuhören, bestimmt auch nicht, dass früher die Oma gesagt hat, wird aber aufgegessen. So, und meine Oma, weiß ich nicht, hat damals wahrscheinlich versucht, meiner Mom, die zwei Kinder alleine erzogen hat, zu helfen und hat dann immer wieder diesen Spruch wahrscheinlich gedroppt und irgendwann gucke ich sie auf meinen Teller und bin einfach satt. Das ist ja auch eine Superkraft heutzutage, wenn du erkennst, dass du satt bist und schiebe so den Teller von mir weg und meine Oma sagt, das wird aber aufgegessen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter oder irgendeine Lüge. Und dann sagte meine Mutter, nein, wenn mein Kind satt ist, muss und wird es nicht weiter essen. Ja, und deswegen, ich glaube, da war das erste Mal, dass wirklich, dass mein Wort, das, was ich will, nicht falsch ist, sondern für mich immer genau richtig. Und deswegen, das ist für manche schwer. Auch ich muss natürlich mit Zurückweisungen leben. Und wenn ich natürlich einem Koch oder einer Köchin sage, hey, ich hätte das gern so und so, und die Person denkt, meine Güte, Nico, ey, ich habe mir doch was dabei gedacht, wenn du das zusammen isst, dieses Geschmackserlebnis ist ein Traum. Und ich sage aber, Digi, es tut mir leid, aber ich will einfach nicht. Dann ist das ja nicht böse, auch wenn es vielleicht in dem Moment sehr direkt rüberkommt. Aber ja. es ist ja, wir haben alle so begrenzt Zeit auf diesem Planeten. Und jemand hat mal so schön gesungen, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
Klingelt gerade nichts bei dir, aber bei mir. Ich hätte dich aber auch gefragt, wie gehst du denn damit um, wenn dein Gegenüber Sachen von dir, sei es das nun in der Kommunikation oder tatsächlich auch, wenn du kochst, nicht hinnimmst? Also kannst du sagen irgendwie, ja, I feel you, weil ich bin genauso, oder hat das auch manchmal Konfliktpotenzial?
Nee, tatsächlich nicht. Weil so cool. Tatsächlich ist bei mir, ich bin, was sowas angeht, ich habe auch mit einem sehr guten Freund einen Deal, der hat früher ganz oft irgendwie sehr spät abgesagt. Ich habe gesagt, du, wenn du 20 Minuten vorher absagst, ist das für mich total okay. Also man muss mit mir einfach nur, glaube ich, ganz direkt reden. Das ist super.
Okay. Gut, also das geht ja dann in beide Richtungen. Also so wie du sagst, die Direktheit, das müssen halt die anderen auch abkönnen, aber ist eigentlich auch am ehrlichsten, ne? Also klar, wir sind jetzt bei dem Restaurantbeispiel geblieben, aber das hat wahrscheinlich auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Facetten. Abgesehen von Brokkoli, was ist denn auf deiner eigenen Wunschliste als letztes in Erfüllung gegangen? Also lass mir jetzt mal die Tagliatelle weg. Das ist auch eine gute Frage. Das heißt, es gibt eine Wunschliste und welche Punkte stehen noch drauf und welche hast du schon lange abgeschlossen? Aber was war so der letzte Wunsch? Das ist eigentlich was Schönes, wenn man so von einer Wunschliste spricht.
Ja, also der letzte Wunsch, ich habe irgendwann für mich als Kind festgestellt, dass ich so diese ganze Entertainment-Industrie wahnsinnig spannend finde. Und das Erste, was irgendwie hängen bleibt, ist natürlich das, was man sieht und hört. Und ich habe dann irgendwie mit 6, 7 oder 8 festgestellt, dass Al Bundy, das kann nicht seine richtige Stimme sein, die ich da höre. Und das spielt nicht in Deutschland. Und trotzdem spricht er von Hans Meiser. Das war vor 140 Jahren Moderator.
Ah, stimmt, die haben das immer.
Ja, dann habe ich mich zu meiner Mutter umgedreht, habe gesagt, warum weiß Al Bundy, wer Hans Meiser ist? Und dann hatte sie diesen Blick so, oh nee, fuck, oh, jetzt muss ich das erklären. sehr gerne Dinge erklärt hat. Und deswegen fand ich Synchronsprechen total spannend schon immer. Und ich durfte tatsächlich vor 12 Jahren bei einem mittlerweile leider verstorbenen Synchronsprecher mich einmal ausprobieren und habe so high-level versagt, dass es unglaublich war. Jetzt habe ich über die letzten Jahre in der Web-Talkshow ja mit sehr vielen SynchronschauspielerInnen, SprecherInnen und SchauspielerInnen generell reden können und mir so ein paar Tricks auch vielleicht abgeholt und habe auch selber Schauspielworkshops besucht. Und durfte jetzt tatsächlich mich nochmal ausprobieren als Synchronsprecher und habe nicht versagt, made it. Und das Ganze kann man hören ab dem 17. Juni, glaube ich, auf Netflix in dem neuen Adam Sandler-Film Hustle bin ich an einigen Stellen zu hören. Und wer mich da hört, kann ja mal bei Instagram, bei der Webtalk schon mir einen DM schreiben, an welcher Stelle ich zu hören bin. Und ich sage dann, ob es stimmt oder nicht.
Immer einen Schnaps trinken, wenn du zu hören bist. Vielleicht wird man auch schnell voll, aber... Das heißt, du vergisst nicht, welche Rolle du gesprochen hast, sondern das soll herausgefunden werden.
Genau, ich bin an mehreren Stellen als unterschiedliche Menschen zu hören.
Ah, oh, perfekt. Das ist ja echt was ganz Cooles. Und es ist ja tatsächlich so, man kann ja mit dieser Stimme oder mit einer Stimme so viel machen, dass man auch wenn man jetzt, auch wenn bekannte SchauspielerInnen etwas synchronisiert, wenn es gut gemacht ist, erkennt man das ja nicht. Also das ist ja wirklich, ich finde das, glaube ich, immer auch das beste Lob. Das hat zum Beispiel Anke Engelke immer gesagt. Ich will ja nicht, dass man Anke Engelke hört. Ich will ja, dass man Marge Simpson oder so hört oder dass sie.
Genau, oder Dori.
Gesprochen, Dori, ne? Dori. Genau, oder so. Das, ja, genau, super. Ich lasse aber nicht locker, welche Punkte sind noch nicht abgekreuzt oder abgehakt? Was ist denn noch so auf deiner Liste, Wunschplan, wenn du es teilen magst? Ist vielleicht auch gar nicht, also ist das eine Bucketlist oder siehst du das nochmal extra, eine Wunschliste?
Ach, das ist so eine imaginäre Wunschliste, die sich immer mal füllt und wieder leert. Also ein Ding ist halt irgendwann Interview aus dem Weltraum oder in den Weltraum zu führen, eher aus dem Weltraum heraus.
Weil
ich es super finde. Ich könnte mir problemlos vorstellen, irgendwie die letzten Lebensjahre in einer Rakete oder auf dem Weg zum Mars oder auf dem Mars zu verbringen, weil ich glaube, das ist noch machbar jetzt mit der Zeitrechnung. Das könnte klappen. Das ist das eine, aber auch genauso Angela Merkel oder Helene Fischer in meiner Show zu begrüßen.
Ja, Frau Merkel ist jetzt irgendwann zu sehen. Die hat das nämlich auch im Talk, ich glaube Ende Juni oder Juli in Berlin in irgendeinem Theater, ich glaube im BE sogar. Und da waren auch alle so überrascht, wie, oh, man hat jetzt doch nicht so zeitnah damit gerechnet, dass sie sich jetzt wieder vor die Tür traut. Oder weil man ja auch gewusst hat, die zieht sich erstmal zurück und sagt, oh Leute, geht mir vor den Füße. Aber meinst du, ist es realistisch? Weil man hat ja auch manchmal Träume, wo man sagt, das wird eh nicht stattfinden, das weiß man, aber man braucht ja manchmal was zum Träumen.
Nee, das ist zu 100% realistisch.
Na, dann können wir uns darauf freuen.
Ich mich auch.
Sehr gut, sehr gut. So, also schon viel erlebt. Wie gesagt, du hast ja, glaube 42.500 AbonnentInnen auf YouTube und du bist ja auch noch auf den anderen Social-Media-Kanälen. Das sind ganz viele Projekte, die du auch noch hast. Es geht auch um den Liederabend, der jetzt auch bevorsteht. Das heißt, du hast schon eine Menge erlebt. Du wirst noch ganz viel erleben. Bevor du uns gleich nochmal erzählst, auch was vielleicht, also worauf man sich freuen kann, wenn man dich besucht und dir zuhört beim Singen, bist du jetzt mit 38 da, wo du eigentlich sein wolltest. Nehmen wir mal so das Kind, was nicht aufessen musste, mit diesem nicht vorhandenen Mathe-Abitur in Neubrandenburg. Welche Zwischenstation hattest du eigentlich? Neubrandenburg, Berlin. Was kam noch dazwischen?
Schwerin und Hamburg.
Schwerin und Hamburg, okay.
Genau.
Das ist also auf einer Linie und dann zurück.
Genau. Ich habe 2002 mit einem befreundeten Schulkollegen zusammen eine Radiosendung gemacht in meiner Heimatstadt in Neubrandenburg beim NB-Radio-Treff. Ganz schöner Jingle war das damals. Und da habe ich mich dann das erste Mal austoben dürfen im Radio. Und wir waren auch die Ersten in dem Bundesland, die Wir sind Helden gespielt haben und sowas. Und hatten so verrückte Ideen wie, wenn jetzt keiner anruft, spielen wir die ganze Zeit Enya mit Only Time. 16 Mal haben wir es gespielt, bis einer angerufen hat. Und da war für mich, aber hatte ich ja schon früher gesagt, klar, irgendwie soll dieses Entertainment als Ganzes begreifen, für mich klar sein, also dass das da war. Und dann war noch ein Punkt, ich habe schon immer Talkshows gemocht. Allerdings, was mich ganz doll gestört hat, ist, dass die einfach nicht Fragen gestellt haben, die mich interessiert haben. Das klingt jetzt egoistisch, aber ich saß da nicht und habe gesagt, die sind alle doof, die stellen doofe Fragen. Ja, sondern ich habe dann einfach überlegt, was würde ich die fragen? Und wenn dann irgendwie jemand zu Gast war und dann sagte die Moderatorin oder der Moderator, dein neues Album heißt Ich brauch Liebe, warum? Habe ich mich kurz übergeben und auch der Mensch, dem die Frage gestellt wurde, hat so gedacht, ich glaube, das ist im Titel irgendwie enthalten. Und ich habe dann halt überlegt, was könnte man stattdessen fragen?
Verschenkte Chance,
ja klar. Genau, und ich habe dann meine Ausbildung im Regionalfernsehen bei Neu1, dein Regionalfernsehen, der mittlerweile größte Sender in Mecklenburg-Vorpommern machen dürfen und da auch mit einem eigenen Format, das ich mit jemandem zusammen gemacht habe. Und ich hatte irgendwie das unglaubliche Momentum, dass das Universum gefühlt jeden Prominenten zu dem Zeitpunkt in die Nähe geschoben hat. Und plötzlich habe ich da alle interviewen können. Mia, Clouseau, Deichkind, Matzen, Mickey Krause, DJ Ötzi, wirklich Reihe durch. Und für mein eigenes Format hatte ich plötzlich jeden Monat einen anderen dicken Prominenten, weil das ist ja letztendlich, wir waren auf Partys unterwegs, haben auch ein paar lustige Sachen gemacht oder lustige Umfragen. Aber wenn du natürlich einen dicken Namen hattest, war das natürlich für die Leute schon so, oh krass, DJ Ötzi war bei Nachtschwärmer, so hieß das damals. Das war schon toll und ich habe da auch gemerkt, dass meine Fragen anders sind. Und ich habe dann irgendwann Jürgen Drews interviewt Und ich hatte mir ein schönes Spiel für ihn ausgedacht, weil ich wusste, Jürgen Drews hat schon 6 Milliarden Interviews gegeben. Wenn der ein schönes Spiel kriegt, hat der, glaube ich, Bock. Und ich habe mit ihm gespielt. Ich habe 5 Songzeilen rausgesucht. Und er musste mir sagen, wie der Song heißt, auf welchem Album der Song ist und aus welchem Jahr und ob der Song von ihm ist.
Also ich wollte gerade fragen, seine Songs oder random auch?
Teils, teils. Und das hat so viel Spaß gemacht. Dem einzigen, den es keinen Spaß gemacht hat, war seinem Tourmanager, der die ganze Zeit da stand, wie bescheuert auf die Uhr gedroschen hat. Und dann bei Lied Nummer 3, es hat nämlich eine Weile gedauert, weil Jürgen hat das wirklich, der hat es genossen, der hatte ganz viel Spaß. Ich bin mit ihm wirklich zu ganz schlimmen Songs seiner Karriere zurückgegangen. Er sagt doch bei dem einen, boah, dass du das findest, da habe ich eine Wette gegen Gunter Gabriel verloren, oder wie der hieß. Und das habe ich genau einmal eingesungen und du findest das, das gibt's doch gar nicht. Und auf jeden Fall waren wir dann irgendwann durch mit dem Spiel und der Tourmanager reißt ihn so weg und sagt, Junge, wir müssen jetzt los. Und die gehen so 10 Meter und ich gucke denen so hinterher, bin super glücklich, weil das Interview gut gelaufen ist und wir, auch Jürgen, du hast ihm die Freude einfach angesehen. Da riss er sich plötzlich los und kam zu mir zurück. Spannender Moment. guckte mir in die Augen und sagte, was hast du studiert? Na, ich habe ihm gesagt, ich habe 0 Punkte Mathe-Abi geschrieben. Nein, natürlich nicht. Ich habe gesagt, ich habe gar nichts studiert. Und dann guckte er mich an, musterte mich von oben bis unten und sagte, du wirst groß. Das dauert nicht lange. Das brauchst du noch abwarten. Mach genauso weiter, aber das wird garantiert sehr gut mit dir. Und da wusste ich, dass ich mit meiner Art, Fragen zu stellen und mir vielleicht auch Spiele auszudenken, auf dem richtigen Weg bin. Dann habe ich aber, als ich nach Hamburg gegangen bin, zu einer kleinen Produktionsfirma, auch das weiß ich natürlich auch, du kannst nicht einfach so, wenn du im Regionalfernsehen in Mecklenburg-Vorpommern moderierst, jetzt sagen, hallo ProSieben, hier bin ich. So, und damals hatte ich auch noch, meine Kinderzahnärztin und ich, wir waren jetzt nicht so cool miteinander. Es lag hauptsächlich daran, dass sie, glaube ich, Kinder nicht so mochte, was viele Menschen und vor allem kleine Menschen in meiner Heimatstadt bestätigen konnten. Und deswegen war das alles ein bisschen schwierig. Und ich hatte auch vorab schon mit meinen Zähnen leichte Probleme und das wurde natürlich mit einer Frau, die ich da nicht unbedingt besuchen wollte, nicht leichter. Und damals ging es irgendwie nicht, die Zahnärztin oder so zu wechseln, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchte ich vor allem neue Zähne, um überhaupt bundesweit durchzukommen, weil es gibt ja nicht nur diesen berühmten Symmetrietest für die Kamera, ob dein Gesicht symmetrisch genug ist für das deutsche Fernsehen, sondern natürlich müssen deine Zähne auch on top sein. Und nachdem ich dann kurz in Schwerin war, nochmal ganz kurz in meiner Heimatstadt und dann in Hamburg, bin ich nach Berlin gekommen und habe mich selbstständig gemacht. Und das erste Geld, was ich verdient habe, habe ich dann direkt in meine Zähne investiert. Und das war tatsächlich ein entscheidender Schritt, weil ich habe unwesentlich später ein Casting gehabt für die AIDA und habe da mich auch durchsetzen können gegen sehr viele andere Menschen glücklicherweise. Aber das wäre mit den Zähnen, wie sie vorher aussahen, niemals möglich gewesen. Die waren jetzt nicht total dramatisch, ne? Das ist jetzt alles nicht der Rede wert, das ist alles gar nicht so schlimm, aber die Branche ist, was so ein shiny Smile angeht, schon echt hart. Und deswegen war das alles entscheidend. Genau, und als ich dann auf die AIDA gegangen bin, da hatte ich dann halt die Möglichkeit, endlich mal wieder frisches Material von mir zu haben, was nicht aus Regionalfernsehzeiten ist, sondern da konnte ich jeden Tag live Leute interviewen, Beiträge anmoderieren, das volle Programm mit Regie im Ohr, 4 Kameras, bam, genau das, was ich wollte, Matze. Oh, ein Traum wurde wahr. Mhm. Hinzu kam noch, dass ich die Bühne moderiert habe und ja, da gab es also viel zu tun auf jeden Fall. Und dann, als ich wieder zurückkam, habe ich eins meiner Serienprojekte, habe ich einen Trailer für gedreht, was sehr, sehr gut war. Bin danach an die 10 größten Produktionsfirmen in Deutschland herangetreten. Einer hat gesagt, boah, ist das geil. Dürfen wir es bitte versuchen, einen Sender dafür zu finden. Wir waren leider vor Netflix und Stranger Things und stuff. Deswegen war die Idee ein bisschen zu abgefahren, war Mystery Comedy. Und als die große Firma dann angerufen hat und gesagt hat, Nico, die Idee ist super geil, aber leider ist im Moment nicht der richtige, habe ich gesagt, jetzt mache ich meine eigene Talkshow, während ich aber parallel hinter der Kamera noch Erfahrung sammle bei Shopping Queen, Bares Ferraris, Zuhause im Glück, Biggest Loser und vielen mehr. Und hier sind wir. 2018 habe ich dann gesagt, ich höre hinter der Kamera auf, um komplett zu schauen, was passiert, wenn ich mich auf die Web-Talkshow konzentrieren kann. Habe aufgehört zu rauchen, habe aufgehört Alkohol zu trinken für 4 Jahre, nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte. Habe auch keine Süßigkeiten mehr gegessen und habe mich dann wirklich darauf fokussiert. Bin jeden Tag 22.30 Uhr ins Bett und um 4.30 Uhr aufgestanden und habe die Arbeit erledigt. Und mittlerweile, und das ist das ganz große Glück, habe ich eine Work-Life-Balance, die es eben zulässt, dass ich einen Tag in der Woche die Interviews aufzeichne und dann in den Tagen danach vor 9 Uhr schneide und dann zwischen 9 und 12 eben anderen kreativen Stuff mache und die Nachmittage für wunderbare Dinge nutze, wie zum Beispiel in deinem Podcast zu Gast zu sein.
Ich wollte gerade sagen, genau. Also das heißt, ich höre raus ganz viele Geschichten und ich meine, jetzt kann ich dich nur sehen, aber ich denke, man hört das auch, so diese Bewunderung und diese Begeisterung und so. Ich finde, das können natürlich auch Menschen, die das irgendwie nur fühlen, auch transportieren, auch wenn man die Person nicht sieht. Ich glaube, das trifft auch beide zu. Also kann man ja schon, also kannst du deine Frage ja selbst auch mit Ja beantworten. Du bist jetzt da, wo du sein wolltest, weil du sprühst vor Energie, du sprühst vor Ideen und da ist, glaube ich, noch lange nicht Schluss. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Du willst ja nicht aufhören und sagen, hier bleibe ich jetzt, aber du bist schon sehr, sehr, sehr happy, ne? Hättest du, ich finde die Frage immer blöd, auch hättest du das damals gedacht oder welchen Rat hättest du dir damals gegeben, aber hast du diese Richtung gehofft oder hättest du dich eventuell auch eigentlich ganz woanders gesehen?
Nee, ich habe mich genau da gesehen. Ich habe mich genau da gesehen, wo ich bin. Ich interviewe Prominente und gebe Menschen eine Fläche, die sonst nicht so viel gehört werden. Und habe ein tolles Leben und ganz viel Spaß und bin glücklich und gesund. Das habe ich gesehen und ich bin sehr glücklich, dass ich das erreicht habe und da bin.
Sehr toll, sehr cool.
Ach, und jetzt kommt der spannende Part für mich. Ne? Jetzt kommen meine Fragen. Ja.
Du bist ja durch mit deinen Fragen so und jetzt kommen meine Fragen, die du noch gar nicht kennst, aber keine Sorge, ich denke, das wird jetzt nicht an irgendwelchen Antworten scheitern. Du darfst genauso in dieser Intensität auch zurückantworten. Ich würde gerne von dir wissen, bei welchen Gästen unterscheidet sich denn deine Vorbereitung auf ein Interview bei der Web-Talk-Show?
Gar nicht. Da wird jeder Gast exakt gleich behandelt. Ich bin in Recherche sehr gut, das habe ich schon immer geliebt. Ich springe quasi rein in das Leben dieses Menschen. Es ist wie ein Pool und ich komme raus und bin quasi voll mit Videoausschnitten, mit Zitaten, mit Zeitungsartikeln und gehe dann in den leeren Raum, mache dann so Sachen an die Wände ran und wenn das Interview stattfindet, gehe ich quasi in diesen Raum und während das Gespräch so läuft, gucke ich mich um und sage, ah, okay, jetzt nehme ich mal das von der Wand und jetzt sprechen wir mal darüber. Mensch, da hast du ja mal das und das gesagt oder das erste Mal habe ich dich dort und dort gesehen. Und es unterscheidet sich aber tatsächlich fast nie. Also wirklich minimal, wenn mal was dabei ist. Es war mal eine Frau dabei, die aus bei einer toxischen Beziehung fast mehrfach umgebracht worden ist. Und die konnte sich daraus lösen und hilft jetzt ganz vielen Frauen, eben auch aus sowas rauszukommen. Das war ein bisschen anders, sich darauf vorzubereiten. Einfach, weil ich auch überlegt habe, wann mache ich die Triggerwarnung, wann machen wir was wie, aber generell, das ist die absolute Ausnahme. Ansonsten ist die Vorbereitung immer gleich.
Immer gleich, okay. Also das heißt natürlich, deine Gäste sind fast ausschließlich auch also irgendwie schon bekannt oder stehen irgendwie auch in der Öffentlichkeit oder machen das aus verschiedenen Gründen, ob jetzt nun künstlerisch oder auch durch spannende Projekte. Die Vorbereitung ist gleich. Ich meine, das vereint uns ja auch oder beziehungsweise da ähneln wir uns. Also so wie du es vorhin geschrieben hast, was dir auch damals gefehlt hat, aus diesem Grund habe ich ja auch so ein Konzept auch kreiert, um zu wissen, um jetzt nicht eventuell Bastian Pastewka nochmal das 18. Mal zu fragen, wie viel Pastewka aus der Serie steckt dann in. Ich glaube, dann fällt er nochmal vom Stuhl, nimmt sich irgendwie das Leben, wo ich mir dann auch denke, das sind so die vertanen Chancen auch, wo es, ich kenne auch dieses Fremdschamgefühl, wo ich sage, ah, jetzt wird es sogar für mich als Zuhörer unangenehm, ne? So, wo ich sage, mein Gott, ey, jetzt sitzt die Person schon vor dir oder neben dir oder ist dir zugeschaltet. Von daher nutzt doch auch diese Chance. Und ich kann natürlich nur einzigartige Fragen stellen, wenn ich mich halt darauf vorbereite, wenn ich was kenne, wenn ich was höre, wenn ich was lese. Weil sonst wäre es auch ein bisschen, also nicht Glückssache, sondern dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen idiotisch, genau.
Zwei Sachen will ich noch kurz sagen. Die Frau, die ich gerade benannt habe, heißt Svenja Beck. Also einfach mal bei YouTube Svenja Beck eingeben und Web-Talkshow, dann findet ihr das wirklich krass, was die erlebt hat. Und das wollte ich dir eigentlich am Anfang sagen. Ich finde das Konzept deines Podcasts großartig. Allein die Idee, dass du 5 Fragen hast und der andere Mensch sich 5 Fragen ausdenken kann, die ihm noch nie gestellt wurden oder die er gerne mal gestellt bekommen hat, das ist fantastisch. Ich habe jetzt auch mit einigen befreundeten Menschen darüber gesprochen und alle haben gesagt, wie geil ist bitte diese Idee. Deswegen das an der Stelle nochmal ganz kurz eingeworfen, Matthias.
Ach, vielen Dank. Ja, ich hatte ja ursprünglich ein ganz anderes Podcast-Konzept. Ich wollte auch so ein Lager-Konzept machen oder so ein Lager-Podcast. Also ich wollte auch irgendwas etwas vor dem Mikrofon machen. Und dann ist das quasi, ich glaube, du kannst mich da sehr gut verstehen. Dann habe ich irgendwie 3 Probeaufnahmen genommen und habe das so 2, 3 Leuten geschickt, deren Meinung mir sehr wichtig ist und habe gewusst, that's not gonna happen. Und das bin auch nicht ich und das ist auch nicht so, so gut. Und dann habe ich mich wirklich, es war glaube ich zwischen Weihnachten und Neujahr vor ein paar Jahren, eingeschlossen und habe gesagt, nee, Ich brauche jetzt ein anderes Konzept. Habe mich versucht abzulenken, also habe ich versucht, in diese Langeweile zu schieben, daher auch vorhin so meine Frage. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, ich mache es irgendwie gar nicht. Und dann ist es gesprudelt. Da dachte ich mir so, okay, was fehlt mir dann selbst? Ne? Weil ich konsumiere schon so Interviews oder Biografien oder so schon auch schon seit der Kindheit quasi, weil mich das einfach interessiert, da bin ich immer kleben geblieben. Dann habe ich gesagt, nimm doch einfach das, was dir fehlt. Und dann habe ich gesagt, ey, wie geil wäre es denn, wenn mein Gast einfach 50% der Themen selbst mitbestimmen kann durch die Fragen. So, dann
großartig. Kann ich auch
so Stimme von, da kamen auch schon Sachen raus, weiß ich, gefangen in Kanada, irgendwie in der Gletscherspalte und so. Das lese ich ja nirgends, ne? Das bringt ja die Person dann irgendwie auch selbst mit, genau. Interviews? Web-Talkshow, YouTube, das ist ja nicht alles. Erzähl uns mal ein bisschen, bevor ich zu meiner zweiten Frage komme, was zu diesem Liederabend, worauf können wir uns freuen? Weil meine zweite Frage bezieht sich darauf.
Ah, das wird so großartig, ne? Also ich habe Udo Jürgens schon immer gerne gehört und ich war so traurig, als er gestorben ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so traurig sein würde, wenn ein Prominenter stirbt. Und dann fiel mir irgendwann vor anderthalb Jahren ein, wenn Max Rabe irgendwann mal in Rente geht. Es gibt keinen, der so singt wie Max Rabe. Das heißt, wenn jetzt jemand damit anfangen würde, hätte der eine Nische oder die hätte eine Nische nur für sich. Jetzt mag ich aber Max Rabes Musik als zuhörender Mensch sehr, aber selber würde ich sie nicht singen mögen. Und da fiel mir halt ein, es gibt irgendwie nichts Vergleichbares wie Udo Jürgens. Also es gibt so ein paar Coverbands, die halt wirklich mit dickem Geschirr ja irgendwie 10 Leute hinten und ein gefühltes halbes Riesenorchester mitnehmen. Und ich glaube, so haben wir aber alle Udo schon gehört und halt so wie Udo es macht. Das heißt, das wäre dann irgendwie für mich fast zu nah. Und deswegen habe ich überlegt, wir ziehen das Ganze weg vom Klavier zur Gitarre, zur akustischen Gitarre, zur elektrischen Gitarre, aber auch zur Ukulele. Und gucken, was passiert dann mit den Songs? Wie fühlt sich das an? Was können wir vielleicht ein bisschen anders machen? Bei griechischem Wein zum Beispiel bringen wir ein bisschen spanisches Feuer rein. Ja, oder bei anderen Sachen sind wir erst langsam, dann werden wir schneller. Oder es geht halt vor allem darum, dass die Leute viel mitsingen können. Und deswegen heißt das auch Udo Jürgens unerhört und mehr. Denn es gibt nicht nur Udo Jürgens Lieder. Wir haben auch ein paar andere mitgebracht, die eine schöne neue Version bekommen haben, bei der auch viel mitgesungen werden kann. Und ich habe ja letztes Jahr zusammen mit dem Trabanten Verlag das Buch Ich verspreche dir einen schönen Sommer rausgebracht. Das war meine Idee, denn das Schöne ist, da sind 20 Kurzgeschichten drin und jede enthält diesen Satz, ich verspreche dir einen schönen Sommer. Mal total wichtig, mal nur am Rande. Und ich habe auch eine Kurzgeschichte darin veröffentlicht, die heißt David und Milan heißen jetzt anders und aus der werde ich an diesem Abend auch ein wenig vorlesen.
Ah, okay. Aber hast du auch schon mal eigene Songs geschrieben? Also willst du eigene Songs präsentieren oder bleibst du bei Kurzgeschichten und interpretierst andere Songs?
Tatsächlich werde ich einen eigenen Song dort präsentieren und den werde ich sogar a cappella singen.
Boah, dann wird's ja, also wirklich, dann muss man es ja wirklich unterstreichen noch, unerhört und mehr tatsächlich auch, genau.
Genau.
Also am 10.06. im Ballhaus Wedding. Meine Frage, die sich darauf bezieht, ich wollte sie eigentlich auch ganz einfach machen. Ich hoffe, sie wurde dir noch nicht gestellt. Aber über welche Kritik zu diesem Abend, Liederabend, ich sage es mal Udo Jürgens Abend, würdest du dich am meisten freuen? Also welche Headline? Was sollte da drin stehen? Muss keine Headline sein, aber du weißt, was ich meine.
So haben wir Udo Jürgens noch nie gehört.
Endlich wieder in Topform.
Und wer jetzt total neugierig geworden ist, der schaut mal bei Instagram in die Story der Web Talkshow oder auf mein privates Profil @NicoGutia. Dort gibt es den Link, weil ich weiß ja, wie es immer ist, wenn man das jetzt hört, Ballhaus Wedding 10.06. Das jetzt nochmal googeln, Matze. Oh, das ist ja so anstrengend.
Nein, ich packe alles in die Shownotes natürlich. Also direkt dein
sehr gut.
Instagram-Kanal. Genau, also das kann man auch wirklich auch alles.
Dankeschön.
Genau. Und von Svenja Beck, meinst du, heißt sie? Kann ich ja auch ruhig nochmal reinpacken.
Gerne.
Damit einer gleich scrollen, weil das, ich glaube, diese Stimmen, das ist immer auch viel wert, die einfach nochmal zu hören und zu sehen. Deswegen mache ich ja gerne, das ist ja keine Arbeit, ne? Das können auch meine 5 Praktikanten auch mal machen, das sind die schon nur zu packen. Habt ihr gehört? Ja, haben sie. Nein, Spaß vielen beiseite, das muss unbedingt auch passieren, genau. Auch wenn ich nicht wusste, was so deine Stationen auch waren, habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit dir beschäftigt und so auch gesehen, so was du alles schon auch gemacht hast und was eventuell noch so auf deiner Liste halt steht. An welchen Meilenstein in deiner Karriere hast du eigentlich gewusst? Hier muss ich eine Abzweigung nehmen.
Also wenn jemand bei der Antwort so lange überlegen muss wie ich, ist die Frage schon mal gut. Oh Gott, schlimmstes Probearbeiten aller Zeiten. Es war so übel. Meine Mutter war ganz groß in Sorge, ich würde keine Ausbildung bekommen und das wäre ja schlimmer als sterben. Und deswegen hat sie mich quasi genötigt, mich andauernd irgendwo zu bewerben. Ich wusste ja, das Universum regelt, aber sie hat da noch nicht so ganz dran geglaubt. Dann habe ich mich wirklich irgendwo beworben und wurde zum Probearbeiten eingeladen. Oh Gott, ich war am schlimmsten Ort der Welt. Zwischen Neubrandenburg und Waren. Ein ganz, ganz kleines Dorf. Ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Und wir fuhren in dieses Dorf. Jahre später hat mir meine Mutter gesagt, dass sie am liebsten sofort umgekehrt wäre mit mir. Dass ich das Elend da gar nicht erst erleben muss. Und dann war ich da wirklich in diesem fürchterlichsten aller Dörfer. Ich habe übrigens auch einen ja, ganz traurigen...
Weil sie es geahnt hat, oder was?
Also ja. Hat sie es geahnt? Ja, aber sie, ja. Natürlich. Also das kann nichts werden. Das war wirklich alle Häuser an einer Straße und dann war da dieses Haus, das war eine Druckerei. Oh, das war alles so schlimm. Das Vorstellungsgespräch mit denen war schon schlimm. Die waren. Vielleicht hört man es raus, es war wirklich fürchterlich. Die waren total nett, aber das hat halt in keinster Form gepasst. Ich wollte da wirklich einfach nur weg. Und als dann das Probearbeiten begann, traf ich morgens auf den aktuellen Azubi von denen und der guckte mich an und nachdem die weg waren, sagte er, hau ab, solange du noch kannst.
Ist nicht dein
Kein Scheiß,
ist.
Oh Gott. Kein Scheiß, hat er wirklich gesagt. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und habe versucht, diesen ersten Tag rumzukriegen und musste mit, die haben mir Programme geöffnet, die ich noch nie gesehen hatte und gesagt, spiel mal ein bisschen mit, probier dich mal aus. Na, herzlichen Dank. Und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr, Arbeitsbeginn war 8 Uhr, um 8.30 Uhr habe ich meine Mutter angerufen, soll mich jetzt abholen. Also da wusste ich, einen Beruf, der sowas wie, also ein reiner Mediengestalter, wirklich in irgendeiner Pampa, der irgendwelche für Bäcker Heinz links das Glück hat, eine Werbung machen zu können, weil wenn kleine Unternehmen da wirklich Geld für Werbung ausnehmen, dann muss die gut sein, aber... Das war nicht meins, wirklich mitten im Nirgendwo. Das war wirklich wie Sleepy Hollow, also wer das, die sich an den Film erinnert. Und das war, da war klar, das ist safe nicht. Und dann begann der Spaß erst richtig, weil eine Woche später traf ich eine gute Bekannte wieder und habe ihr eben von diesem Horror-Ding erzählt. Und sie sagte, aha, du, da fällt mir ein, meine Tante arbeitet doch bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern, macht doch da ein Praktikum. Und dann ging es los.
Siehst du?
Einmal Hölle und zurück.
Ja, und darauf wollte ich dann, also auch gerade darauf wollte ich hinaus, weil diese Abzweigungen sind ja, klar, fühlt sich in dem Moment manchmal irgendwie auch richtig scheiße an.
Es war ein Albtraum.
Aber dadurch entstehen ja manchmal ganz andere Sachen. Ne? Klar, man versteht es irgendwie auch manchmal hinterher erst oder gut, bei dir kurz danach ist ja auch gut. Aber das sind ja meistens so die spannenden Punkte. Ne? Also Abzweigungen sind ja nicht immer, hoffentlich nicht immer Hölle. Ja. Aber manchmal dreht man auch so extra Runden, wo man sagt, hey, wieso drehe ich mich denn gefühlt im Kreis oder komme nicht weiter oder wieso, was überhaupt
die da richtige Entscheidung. Da hatte ich Glück, das ist mir nie passiert. Ich war sehr straightforward. Das, was ich aber total toll fand, und ich habe da heute erst mit jemandem drüber gesprochen, ich habe Zivildienst gemacht und 9 Monate im Krankenhaus, in mehreren Krankenhäusern gearbeitet und das war wirklich eine unglaublich wertvolle Zeit. Und es wäre toll, wenn viel mehr Menschen diese Erfahrung machen können in einem jungen Alter, dass sie einfach mal sehen, wie das ist. Du lernst ja auch empathisch zu sein. Du kannst ja nicht mit bester Laune in einen Raum voller Menschen gehen, die ganz negativ drauf sind oder andersrum. Ne? Also deswegen, da lernt man wahnsinnig viel, auch was Gesprächskultur und sowas angeht. Und deswegen, also wer die Gelegenheit hat, vielleicht auch mal so ein Praktikum in einem Krankenhaus zu machen, nehmt das wahr. Das ist eine wahnsinnige Erfahrung.
Ja, alles so in diesen Pflegeberufen, glaube ich, braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und schade, dass es so diese, ich sage jetzt mal, also ich würde es gut finden, wenn diese freiwilligen sozialen Jahre, wenn sie Pflicht wären,
genau.
Pflicht soziale Jahre für alle, ne? Ich glaube, das prägt auch, das hilft auch wirklich und auch wenn man einfach mal weiß, da, wo man richtig anpacken muss, tatsächlich.
Ja, und auch, dass manche Menschen vielleicht merken, ey, das ist ja doch genau was für mich. Also ich denke, mit Blick darauf, was wir für einen Pflegenotstand schon seit Jahren haben, dass das wirklich eine goldene Idee wäre.
Ja, das stimmt. Und wenn man sich nicht dafür entscheidet, man dann aber weiß, was für eine aufopfernde und was für eine wichtige Arbeit das ist, ne? Dass man dann auch bezüglich der Wertschätzung total auf diese Leute zugeht. Und ich glaube, wir würden auch alle anders für diese Berufe einsetzen. Ich meine, ich komme ursprünglich aus diesem Bereich, deswegen spricht auch ein bisschen noch das Herz aus mir. Aber dann hätten wir uns auch anders positioniert, anstatt zu sagen, irgendwie, ja, wir applaudieren jetzt mal für die Pflegekräfte.
Weil Das war so unangenehm. Das ist, ich hatte halt eine Kinderkrankenschwester eingeladen. Ich hatte eine Kinderkrankenschwester in die Web-Talkshow eingeladen. Kurz nachdem das war mit dem Applaudieren. Und wir haben über all das gesprochen und über die richtige Einordnung von Bildmaterialien und dass man eben nicht blind Italiens Gesundheitssystem mit Deutschlands vergleichen kann. Und da haben wir eben auch gesagt, und was habt ihr gedacht, als Boris Becker als ein Beispiel auf dem Balkon stand und applaudiert hat? Er hat es mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, naja, du glaubst ja wohl nicht, dass das in irgendeinem OP ankommt. Und ich habe immer gedacht, jeder, der applaudiert hat, der hat doch einfach einen Euro spenden können an sein Krankenhaus über die Zeit des Lockdowns. Wäre eine schöne Idee gewesen. Naja.
Ja, ja. Gut, da bin ich völlig bei dir. Meine Frage, wann bist du mehr bei dir? Während eines Interviews mit anderen oder wenn du Songs von anderen singst?
Oh, da bin ich...
Jetzt mal überfragt. Oh, dass ich dich mal sprachlos auch erlebe, das ist, glaube ich, ist halt
super. Ich lasse die Frage nachklingen, nachhallen.
Ja, und gerne, heute, gerne.
Mein erster Instinkt war bei Keim, weder bei dem einen noch bei dem anderen. Aber bei den Songs fließt natürlich, das ist, sagte mal jemand, das ist ja dann nicht ein Udo Jürgensamt, das ist ja Hälfte Udo und Hälfte Nico. Also ja, da sind dann noch öfter mal Sachen von mir auch mit dabei. Aber bei einem Interview bin ich voll im Dienste der Zusehenden. Und des Gastes. Also da stelle ich natürlich Fragen, die mich interessieren, aber auch Fragen, die, ja, die safe, die ich nicht vorbeiziehen lassen kann. Als Peter Plate da war also ehemals Rosenstolz, da war natürlich klar, dass wir natürlich über Rosenstolz reden, aber genauso auch über Vincent von Sarah Connor, den er ja mitgeschrieben hat. Und weil ich weiß, wenn ich den weglasse, dann wird das in den Kommentaren fallen. Und ich würde mich auch ärgern. Aber da bin ich wirklich noch weniger, also ich bin immer ich, aber ich bin da nicht bei mir, ich bin beim Gast.
Du bist natürlich immer du, aber ich will natürlich wissen, also wann spürst du dich quasi am meisten, ja? Also ob es jetzt nun beim Interview ist oder eigentlich auch, also ich wollte dir die Antwort ja nicht vorgeben, aber du hast es ja schon gesagt, wenn man Songs interpretiert, wenn du kannst ja dann ganz
viel mit. Es gibt ja aber auch natürlich in der Web-Talkshow immer, ich habe seit anderthalb, zwei Jahren, mache ich immer so einen Abschlussmonolog und der ist jedes Mal improvisiert zu irgendeinem Thema und ganz oft sagen die GästInnen hinterher, oh, ich wollte genau das Gleiche sagen oder jetzt, ich schließe mich dir an. Da bin ich dann doch sehr ich selbst, um zum Schluss eben noch was mitgeben zu können, weil ich habe ja das große Privileg, in meinem eigenen geschaffenen Format halt auch einfach sagen zu können, was ich will. Und ich kann da manchmal Sachen sagen, die andere nicht sagen. Es war mal eine sehr bekannte Schauspielerin da und ich habe einen großen Sender richtig knallhart kritisiert für etwas, was sie total beschissen gemacht haben. Die haben alle verarscht, haben sich aber schön geschmückt damit und das war richtig. Und da habe ich wirklich in die Kamera geguckt damals und habe gesagt, und das war einfach scheiße und habe dann den Namen des Senders gesagt. Und dann guckte ich sie an und dann formulierte sie mit ihrem Mund nur Dankeschön, weil sie kann es nicht sagen. Das wäre das Ende ihrer, die hätte keine Jobs mehr gekriegt. Ohne jetzt, dass ich meine eigene Show zu hochheben will, weil das irgendwie viele Leute gucken oder so. Aber das kriegt dann doch irgendwie die Branche ganz schnell mit, dass eine wirklich mal laut, und das hätte sie ja gar nicht gemacht, ich habe es ja gemacht, aber sie hätte was riskiert. Und das Schöne ist, ich riskiere in meiner Show ja nichts. Ich kann es vor allem auch problemlos begründen. Das ist bei einer Person, die abhängig ist von solchen Institutionen, natürlich sehr schwierig.
Naja, ja, das stimmt. Genau. Also unentschieden? Also Songs oder Interviews?
Unentschieden.
Unentschieden. Ah, okay, du willst es nicht festlegen, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich komme schon zu meiner letzten Matz-Abfrage und die ist seit, ich würde sagen, seit vielen Jahren bei einem gleich, viele Jahre vielleicht nicht, aber ich habe die nämlich mal umgestellt, aber weil sie kam immer gut an. Was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert? Nico.
Gesundheit. Ich weiß, ist jetzt irritierend, weil es irgendwie keinen Sinn macht, aber ich habe überlegt, Gesundheit oder Glück.
Natürlich macht es Sinn.
Aber ich glaube nicht wirklich, dass es sowas wie Glück gibt, weil das ist immer erarbeitet. Also wenn so Leute sagen, oh, der hat aber Glück gehabt jetzt hier, der Matze mit, ne, schon über 100 Folgen und so, das ist ja kein Glück. Das hat ja seinen Grund und du hast dafür auch hart gearbeitet und viel gemacht. Und das ist bei mir natürlich ganz genauso. Und deswegen, als Kontra K damals gesungen hat, Erfolg ist kein Glück, hatte er da sehr, sehr, sehr recht mit. Mhm. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich gesund bin und hoffe, dass ich da noch viel, viel mehr von haben kann. Ich möchte nämlich wirklich, wirklich alt werden und dabei eine ganze Menge Spaß haben. Ellen DeGeneres hat gerade aufgehört, die Frau ist 64. So sah ein 64-Jährige früher nicht aus wie Ellen. Die sieht aus wie Mitte 40, Anfang 50. Und deswegen immer, wenn ich zum Beispiel einen Krankenwagen höre oder sehe, denke ich immer, oh, was für ein Glück, dass ich da nicht drin bin. Oder wenn ich morgens aufwache und ich habe keine Schmerzen, ist das ja ein absoluter Segen. Oder dass ich einfach 10 Finger habe und 10 Zehen. Das ist einfach diese Demut dafür, dass es gut, dass man auch das geografische Glück hat, zufällig in Deutschland geboren zu sein, und hier zu leben, das fällt ja alles mit rein. Und auch, dass wir, wenn hier was ist, wenn du dir in Amerika einen Arm brichst oder in den USA, dann ist das wahrscheinlich dein finanzielles Ende. Und hier, welcher Mensch in Deutschland macht sich den Gedanken auf dem Weg ins Krankenhaus, wie bezahle ich denn jetzt meinen Armbruch? Nee, das ist ja alles gedeckt und da bin ich wahnsinnig glücklich und ich hoffe, dass das für immer so bleibt, weil letztendlich das Glücklichsein und das Gesundsein, das geht schon Hand in Hand. Da passt das Wort glücklich sein. Also glücklich sein und gesund sein, das darf beides gerne immer sich exponentiell nach oben entwickeln.
Sehr gut. Ist ja tatsächlich ein Unterschied. Also Glück haben oder glücklich sein, das ist so wie zufrieden sein. Ne? Das ist vielleicht der aktuelle Moment, der Fokus so im Hier und Jetzt zu sein und genau das alles auch zu sagen, dass man auch ein Dach über dem Kopf hat und man vielleicht sogar aussuchen Wasser. Kann, was man essen darf und so Wasser, man kann sich waschen. Und
zu Jobs auch Nein sagen.
Und nicht alles hinnehmen, was in Speisekarten irgendwie so dahingeschrieben wird. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber das macht es ja tatsächlich auch. Und ich finde, die Frage bringt es immer auf den Punkt, weil sich jeder nochmal damit auseinandersetzt, irgendwie, okay, was habe ich denn jetzt? Ohne zu sagen, ich wünsche mir noch das oder das weiß ich irgendwie auch doof. Sondern nee, was ist denn jetzt schon so gut? Die Frage, die wurde mir mal irgendwann gestellt und ich habe dann auch lange drüber nachgedacht damals und dachte mir so, das ist clever, das ist eine gute Frage, das ist eine gut gestellte psychologische Frage. Sehr gut. Mensch, ey, wie schnell dann doch so eine Stunde vorbei sein kann, oder? Also ich finde es immer, das ist immer wie so eine Meditation für dich. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn ich mit den Leuten ins Interview gehe, man sitzt natürlich auch vorne auf der Stuhlkante, ne? Man schaut irgendwie, haut die Aufnahme hin, wo sind meine Fragen, meine Stichpunkte, hab ich dann alles gedacht. Ich will natürlich auch meinem Gast die Aufmerksamkeit geben und so, dann ist man auch richtig wach. Und danach ist wie so, boah, ich war gerade eine Stunde, ich würde deine Worte nutzen, gerade im Weltall. Ich war gerade ganz woanders. Ja, großartig.
Mir geht es sehr ähnlich.
So, habe ich es geschafft, die einzigartige Frage zu stellen? Ja oder nein?
Mein Schweigen hat dem ja schon zugestimmt. Also ja, auf jeden Fall.
Okay. Gut, ich würde sagen, denn habe ich es ja geschafft. Sonst hättest du dir auch eine gute Tat für mich ausdenken dürfen. Das, dürfen ist das richtige Wort, aber...
Aber die gute Nachricht ist, ich lüge nicht. Ich lüge nie. Und deswegen ist er ja, um jetzt irgendwie eine gute Tat zu erschleichen, ich glaube, du machst schon so einige Sachen, die unter die Kategorie gute Taten fallen. Und insofern ist das in dem Fall gegeben.
So, da habt ihr es mal alle gehört. Also, wenn ihr aber was Gutes tun wollt, dann abonniert doch bitte den Nico Gutier und seine Web-Talk-Show überall da, wo es gerade jetzt unten in den Shownotes, ich zeig auch gerade runter, ne, obwohl wir gerade ja gar nicht zu sehen sind, aber scrollt doch einfach mal runter da, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Und alle Berliner oder die vielleicht in der Nähe wohnen, am 10.06., wie gesagt, der Udo Jürgens unerhört und... Genau, ich wollte gerade sagen, ungehört, nein, unerhört und mehr. Liederabend, da dürft ihr auch gerne besuchen und auch darüber quasi schreiben.
Ja, und bitte unbedingt, weil das Ding ist, in Berlin Tickets zu verkaufen, ist unsagbar schwer. Weil die Leute sind, es gibt zu viel Angebot. Also ich glaube, sie entscheiden das kurz davor. Deswegen bin ich jetzt mal höflich und frage dich nicht, ob du da bist am 10.06., sondern bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Danke, ja, ich bin leider nicht in Berlin am 10.06.
Aha.
Ja, ich werde in Italien sein, aber ich werde ganz liebe Grüße ausrichten und ich werde dich aber mal fragen und und ich habe auch schon gesehen, weißt du eigentlich, wir haben ein paar ähnliche Gäste, also es ist schön, dass wir, ich meine, klar, es ist ja auch schwierig, sich nicht zu überschneiden, weil bei deinem Portfolio, ne, dass ich dir da mal in die Quere komme, in die Quere in Anführungsstrichen, das ist glaube ich kein Wunder, aber nein, also ich freue mich auf jeden Fall, vielen Dank, dass du heute da warst und 10 Fragen an Nico Gutier, jetzt habt ihr es endlich auch mal schwarz auf weiß auf dem Ohr oder so. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Unser Applaus ist anderes für die Pflegekräfte. Unser Applaus sind dann doch die guten Likes und auch das Feedback und die Kritik und die Abonnements. Damit tut ihr uns einen großen Gefallen. Ich wünsche euch...
Und das Teilen, wenn es euch gefallen hat, unbedingt teilen, damit noch mehr Leute hören, was Mats ab ist. Ein guter Podcast.
So, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Schönes Wochenende. Danke, Nico.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Jo.
Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.